Morgen, liebe Jutta. Es ist Dienstag, der 3. Dezember, kurz nach 9. Ich begrüße dich zu unserem Jahresrückblick.
Guten Morgen, Julia.
Ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir blicken aufs Jahr zurück und das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil im Moment passiert gerade so in so schneller Taktung so viel, dass am 3. Dezember wir eigentlich noch gar nicht sagen können, was dann so am Ende des Jahres tatsächlich noch alles passiert sein wird. Aber wir versuchen das jetzt mal. Es war ja ein
Ja,
dichtes Jahr.
es war ein super dichtes Jahr. Wir haben ja in der Vorbereitung, wir beide, mal so aufgelistet, was so alles passiert ist, so von Januar bis jetzt. Und einfach für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich glaube, es sind irgendwie 10 Seiten geworden. Einerseits mal aufgelistet nach den Monaten und andererseits mal nach Themengebieten aufgelistet. Und als ich in der Vorbereitung des Podcasts habe ich so gedacht, wo ist hier der Knopf, an dem wir hier anfangen?
Ja,
Das ist ein
das ist irre, ne?
so schnelles und so ereignisreiches Jahr gewesen, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Und das
Ja.
wird ja wahrscheinlich noch mehr werden, bis zum Ende des Jahres. Dass einem so ein bisschen, wenn man das drauf guckt, so ein bisschen das Gefühl hat, einem geht die Puste aus.
Ja, vor allen Dingen so in allen Bereichen, ne? Und also, was ich so gedacht habe, meistens waren so die Jahre, wo so große Sportereignisse waren, ne? Wie dieses Jahr zum Beispiel die Männerfußball-Europameisterschaft oder die Olympischen Spiele in Paris, die Europameisterschaft war in Deutschland. Das waren so Ereignisse, so, die haben so lange getragen, ne? Also so, das ist irgendwie noch so lange in Erinnerung geblieben. Und als ich jetzt auch so mich vorbereitet habe, dachte ich so, ja, stimmt, das war ja diesen Sommer. Und das ist so, also alle großen Ereignisse oder Dinge, die einen bewegen, verblassen auch so schnell wieder, weil schon wieder das nächste um die Ecke kommt. Und das ist, glaube ich, echt ein Zustand, diese Schnelligkeit, dieses schnelle Aufeinanderfolgen von Themen, die in unterschiedlichen Bereichen einfach ständig auf uns einströmen, die das echt ganz schön intensiv machen, finde ich.
Ja, ich glaube, wenn ich diesem Jahr irgendwie so einen Namen geben müsste, dann
Spannend.
würde ich wahrscheinlich schon sagen, es ist so ein Jahr mit unglaublich vielen Ereignissen, aber auch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Gefühlt, wenn ich so jetzt so ein Maßband nehmen würde, dann würde ich mal sagen, ich bin gerade mal so gefühlt in der Hälfte des Jahres angekommen und bin aber, wenn wir mal ehrlich, nicht nur ehrlich, ich bin am Ende des Jahres. Und ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht erschöpft oder so, das kann ich jetzt von mir aus nicht sagen, aber
Das ist schön, finde
das ist
ich.
schön, das ist schön für mich, ja, also ich bin nicht erschöpft, aber ich bin gehetzt. Jetzt sagen viele, das ist was in der, ist das eigentlich das Gleiche? Nee, das würde ich schon noch als einen Unterschied sagen. Ich bin so ein bisschen gehetzt, noch nicht erschöpft, vielleicht kommt das ja noch, das weiß ich nicht. Aber das ist schon so. Und wenn ich persönlich drauf zurückblicke, dann ist das schon ein Jahr? Da gibt es bestimmte Ereignisse, an die ich mich wirklich sehr, sehr dominant erinnere, aber die haben eher im Privaten zu tun. Und das andere, was so in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft passiert ist, das ist wie so ein durchlaufender Posten, aber meine privaten Ereignisse, die sind einfach wirklich sehr, sehr dominant in meiner Erinnerung. Also vielleicht für die Leser und Leserinnen. Ich habe vor 25 Jahren geheiratet und mein Mann und ich haben niemals eine Hochzeitsreise gemacht. Niemals. Dafür, und jetzt kommt der absolute, dafür hatten wir damals keine Zeit. Und dann haben wir uns jetzt nach 25 Jahren haben wir so gesagt, nee, also das müssen wir jetzt mal heilen. Und dann haben wir eine Hochzeitsreise gemacht. Und die ist tatsächlich in meiner Erinnerung für das Jahr 2024 schon auch sehr, sehr präsent.
Also es ist schön, dass du was Persönliches sagst. Also ich muss auch sagen, die persönlichen Ereignisse dieses Jahr sind schon auch sehr prägnant, ist total interessant. Mein Mann und ich sind auch seit 25 Jahren dieses Jahr zusammen. So mal was Kleines, Persönliches am Rande. Nicht verheiratet, aber zusammen. Und ich bin dieses Jahr ja nach 21 Jahren aus Berlin weggezogen. Und das ist natürlich auch schon echt ein großes Ereignis gewesen. Mein Elternhaus ist sozusagen umgezogen. Also das sind schon. Also das Jahr war echt auf allen Ebenen wahnsinnig intensiv. Und wenn ich jetzt mal so auch auf unsere Liste gucke, wir hatten ja auch so ein paar Monatsereignisse, dann haben wir so große Linien, über die wir gleich bestimmt noch sprechen. So, ich gucke mal auf den Januar, weil du auch gerade sagst, so das Zeitempfinden, ne? Im Januar waren diese großen Bauernproteste in Anführungsstrichen. Und das kommt mir nicht vor, als wenn es ein Jahr her ist. Also die haben sich natürlich auch gezogen, Ne? Aber da fing das ja irgendwie so an. Da waren die großen Demonstrationen auch zum Thema Demokratie nach den Korrektiventhüllungen, nach diesem Treffen der Rechtsextremen in Potsdam. Das war auch im Januar, wo hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind. Und dass das jetzt schon fast ein Jahr her ist, das ist schon irre.
Ja, das ist in der Tat so. Ehrlich gesagt, als ich die Liste gesehen habe und dann da oben diese großen Demonstrationen und Bauernproteste, da musste ich in meinem Hirn richtig kramen und zu denken, habe ich da überhaupt noch Bilder in meinem Gehirn von diesen Dingen? Und ich meine, so Demonstrationen für die Demokratie, die sind ja immens wichtig gewesen, sind grundsätzlich wichtig, aber sie waren auch unglaublich präsent im Januar, aber irgendwie ist das so durchgeklackert. Ja, oder, und wenn du da mal weiter im Jahr schaust, wenn ich auf das Jahr dann zurückblicke, dann hat das viel mit Wahlen zu tun. Also wir hatten einerseits eben drei Landtagswahlen, wir haben den großen amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf mit dem ziemlich eindeutigen Ergebnis. Das,
Na,
auch da muss ich dran denken.
Europawahl,
Europawahl hatten
Europawahl.
wir, das spielte auch. Dann hatten wir den Switch in Großbritannien, der
Ja,
war im
genau.
Juli. Auch das ein Thema, und zwar auch sehr, sehr eindeutig, wie ich finde. Also,
Parlamentswahl in Frankreich.
oh ja, und wenn man den Nachrichten heute Morgen Glauben schenkt, dauert das nicht mehr lange und wir sind dort wieder vor einer Wahl, so wie das im Moment aussieht. Also das ist so etwas. Dann,
Und wir auch, Jutta,
ja,
vergiss es
wir auch,
nicht.
wir auch, wir auch, wir auch, ja, wir auch. Also das hat
Ja.
was mit Wählen zu tun, das hat was damit zu tun, dass Regierungen auch vergleichsweise instabil sind. Wir haben wieder die Tendenz, auch weltweit in das Thema des Konservativen als solches und auch Rechtsruck. Auch das sieht man sehr deutlich. Und das ist
Ja.
etwas, was wirklich extrem ist, wenn man sich die Liste anschaut. Aber es zeigt auch, ja.
Nee, Lisa.
Ja, aber wir haben auch zunehmend Auseinandersetzungen. Auseinandersetzungen, die auch kriegerisch sind. Also es ist nicht nur das Thema Gaza, was ja angefangen hat letztes Jahr und Ukraine, das jetzt quasi im dritten Jahr ist.
Ich wollte nochmal bei diesem Thema auch Politik und Wahlen und so bleiben. Ne? Also was ja interessant wirklich auch für dieses Jahr ist, also was du auch schon gesagt hast, Regierungen, die irgendwie instabil sind, auch bedingt dadurch, dass es mehr Wahloptionen gibt. Ne? Also wir haben jetzt im Januar zum Beispiel hat sich das Bündnis Sahra Wagenknecht auch gegründet. Wusste ich auch nicht mehr, dass das im Januar war. Und was haben wir über diese Entwicklung gesprochen? Es gab eine große Dokumentation über Sahra Wagenknecht, über die Gründung des BSW. Die sind in den Landtagswahlen, haben die wahnsinnig gut abgeschnitten. Ich glaube, es bröckelt jetzt gerade wieder ein bisschen. Dann haben wir auch zum Beispiel die Gründung der Werteunion gehabt. Ich nehme mal an, dass sie auch zur nächsten Bundestagswahl antreten werden. Also das weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit. Wenn sie genug Stimmen und Unterschriften kriegen, werden sie das bestimmt tun. So, also es wird sozusagen ja, das politische System wird so ein bisschen ausdifferenzierter, ne? Also und zerfranster. Also wir haben jetzt sozusagen eine FDP, die an der Klippe steht, würde ich mal sagen, von der niemand im Moment sagen kann, reißen die das Ruder noch rum und bleiben im Bundestag. Man muss sagen, wirklich eine eigentlich historisch gesehen ehrwürdige, freiheitlich-liberale Partei, die gerade mal wieder am Abgrund steht und von der niemand weiß, werden sie im Bundestag sein oder nicht. So, also Koalitionen, und auch die Fähigkeit von Parteien, Koalitionen zu bilden mit vielleicht Partnern, mit denen sie das vorher irgendwie nicht gedacht hätten. Wir haben gesehen, es ist jetzt einmal schiefgegangen, aber ich glaube, die Zukunft zeigt, dass die Fähigkeit zur Koalitionsbildung, zur Kompromissfindung eine der zentralen politischen Kompetenzen in Zukunft sein wird.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist auch eine weitere Kompetenz, die aber allenthalben für alle Bereiche unseres Lebens eine zunehmende Rolle spielt.
Stimmt.
Das ist die Revidierbarkeitskompetenz. Also die Fähigkeit, aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen und veränderten grundsätzlichen Bedingungen, da einfach mal innezuhalten, neu zu bewerten und sich auch ein Stück weit neu aufzustellen. Also mit anderen Worten, dieses Zurückgreifen auf bewährte Programme oder auch auf ganz bestimmte Ideologien, die dahinter stehen, aber auch auf ganz bestimmte, ja, Denk- und Handlungsmustern, die damit verbunden sind, die auch ganz tief verwurzelt sind. Das auch immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen, das ist übrigens auch eine Kompetenz. Ich bedeutet nicht, dass ich jetzt hier sozusagen das Fähnchen im Winde bin. Das bitte nicht falsch verstehen. Aber es bedeutet schon, wenn ich jetzt ein Programm habe und dieses Programm habe ich vor 5 Jahren verhandelt, sozusagen innerhalb meiner Gruppe. Und daran halte ich fest. Und jetzt ändern sich die Rahmenbedingungen. Und das tun sie ja in hoher Geschwindigkeit auch. Und auch mit einer ganz anderen, mit auch einer ganz anderen Ausmaß. Dann muss ich doch innehalten und muss mich neu bewerten und gucken, ist das überhaupt noch realistisch, was ich jetzt mache? Und wenn ich alleine bin, dann ist das schon eine Herausforderung. Aber wenn ich jetzt noch mit anderen in dem Boot sitze, dann geht das auch, dann hat das was mit Kompromissbereitschaft zu tun, das hat was mit Verhandlungsfähigkeit zu tun, es hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir über unsere Gruppe hinweg sowas wie eine Revidierbarkeitskompetenz haben, um dann neu zu gehen. Und ich glaube, das sind zentrale, Kompetenzen, das sind auch, dahinter stehen ja auch Werte, die wir haben. Und da habe ich so das Gefühl, wir agieren manchmal noch so mit unserem etwas eher traditionellen älteren Mindset in dieser neuen Welt.
Das finde ich total spannend, was du da sagst. Und auch gerade nochmal, weil du sagst, das hat ja auch was mit Werten zu tun. Und das ist ja, glaube ich, auch so diese Herausforderung, sozusagen nochmal die Vergewisserung auf Werte, die aber sozusagen auch, also die stabil sind in einer instabilen Umgebung. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen zu schwurbelig, aber wo ich sozusagen immer wieder sozusagen sagen muss, vor welchem Kontext bewerte ich das jetzt sozusagen, aber was ist mein Kernwert oder was ist der Kernwert? Und ich glaube, da hat so ein bisschen Demonstration für Demokratie, das war auch so ein Punkt, glaube ich. Da ging es im Kern um Demokratie. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, dass Demokratie aber auch was ist, was jeder und jede und viele Menschen unterschiedlich verstehen. Also sozusagen, dass wir auch wieder als Gesellschaft definieren müssen, was ist eigentlich im Kern, sozusagen, was macht eine Demokratie aus? Weil es ist, ich den Eindruck hatte, dass es sich sozusagen im Verlauf des Jahres wir gemerkt haben, so, da gibt es auch sehr unterschiedliche Auslegungen davon.
Ja, und ich sag mal, ich habe gerade, ich lasse hier parallel dazu so die Nachrichtendienste auf meinem Smartphone mitlaufen, ne? Gerade kommt die Nachricht rein. Ich sag mal, um einfach unseren Zuhörern, wir haben jetzt gerade 9:45 Uhr am 3. Dezember und der deutsche Aktienindex DAX hat soeben die 20.000er-Marke übersprungen. So,
Ja,
und
Wahnsinn.
das ist Wahnsinn. Also das, und da,
Ja.
das ist zum Beispiel auch so etwas, was ich auch so in meinem Kopf, ich nehme es zur Kenntnis. Aber irgendwie habe ich da irgendwie so eine komische, ambivalente Situation für mich jetzt. Also ich habe gestern in den Nachrichten gehört, und dass die ganzen Medien sind ja auch voll davon, wie schlecht es der Automobilindustrie geht, wie schlecht es der Metall- und Elektroindustrie geht, dass wir wieder über eine Agenda nachdenken, diesmal 2030. Und mal die versuchen uns irgendwie wieder auf so eine Erfolgsspur zu bringen, weil es jetzt gerade ziemlich dunkel hier ist, ökonomisch gesehen. Und das hat natürlich auch gesellschaftliche Konsequenzen. Also ich habe manchmal, na, wenn ich dem Glauben schenken darf, dann werden hier gerade irgendwo überall die Lichter ausgemacht. Und dann lese ich genau diese Nachricht. Nämlich der deutsche Aktienindex hat die 20.000er-Marke. Diese historische Marke, die es noch nie erreicht hat, hat es soeben übersprungen. Und da denke ich immer nur, wie kann das zusammengehen? Und das ist, glaube ich, auch sowas wie so Spannungsfelder. Oder war gestern bei einer Veranstaltung und da haben viele gesagt, ja, also sie würden schon auch zur Kenntnis nehmen, dass es sowas wie eine Wirtschaftskrise gibt, dass wir im Strukturwandel seien, dass die Konjunkturdaten in den Keller rauschen etc. Aber sie mit ihren Unternehmen würden das nicht spüren. Auch das wieder. Also es sind so Spannungsfelder, die da sind. Es ist so eine Ambivalenz, die einfach sichtbar wird. Und ich glaube, das verunsichert Menschen schon. Und wenn wir nochmal über diese Revidierbarkeitskompetenz und diese Schnelligkeit und ich muss einfach eine hohe Reaktionsfähigkeit auch haben, da frage ich mich auch, wann geht uns die Puste aus oder wann gehen vielen von uns die Puste aus? Und wenn ich dann in so einer Situation bin, auf was vertraue ich dann noch? Was gibt mir Zuverlässigkeit und Sicherheit? Und wenn dann einer um die Ecke kommt, und der sagt, also pass mal auf, also ich verspreche dir oder mit mir oder mit uns, da gibt es wieder diese verlässliche, überschaubare Welt und da ist das wieder geordnet und dann ist das genau wieder so. Und dann denke ich mir, dann schucke ich über meine Schulter und denke mir, Naja, vielleicht
Das
probieren wir es mal.
Ja, also es ist total spannend. Also wir kommen gleich, Entschuldigung, dass ich dich mit den internationalen Konflikten eben unterbrochen habe, aber weil wir gerade noch so ein bisschen innerdeutsch sozusagen sind, diese Ambivalenz, die du jetzt gerade geschildert hast, die gilt ja im Prinzip auch mit Blick auf die Ampelregierung, also beziehungsweise die ehemalige Ampelregierung. Also ich meine, da ist ja nun in den letzten Wochen, das brauchen wir jetzt nicht alles wiederholen, ist ja einfach wahnsinnig viel passiert, Dinge, die sich vielleicht abgezeichnet haben, aber in sozusagen einem Stil, der dann doch hat aufhorchen lassen. Und ich glaube, da ist der letzte Drops ehrlich gesagt auch noch nicht gelutscht, was da alles noch irgendwie rauskommen wird, passieren wird, zurücktreten wird oder was auch immer. Also ich glaube, da wird vielleicht sogar in den nächsten 3 Wochen bis Weihnachten noch einiges passieren. Aber wenn man mal, also ich habe mir mal irgendwie, das kann man ganz gut sehen, auf der Website der Bundesregierung habe ich mal, also kann man pro Monat sozusagen finden, welche Gesetze verabschiedet wurden. Das ist total interessant. Also das kann ich nur jedem und jeder empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und ich habe mir nur mal so, also ich habe wirklich nicht alle rausgeschrieben und auch nicht jetzt monatlich sortiert, aber einfach so ein paar Gesetze. Und das ist, also ich weiß jetzt nicht, ob man den Zustand einer Gesellschaft an der Zahl der Gesetze festmachen muss, zwangsläufig, um zu sagen, das läuft gut. Da habe ich auch so meine Zweifel, weil viele Sachen sind ja auch dann doch manchmal vielleicht auch unsinnig. Aber ich habe mal so ein paar Sachen irgendwie rausgegriffen. Also der Mindestlohn ist gestiegen, das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Also alles Gesetze, die auch zu vielen Diskussionen geführt haben, ne? Also die hoch ambivalent diskutiert wurden. Das Bürgergeld steigt. Wir haben jetzt ein E-Rezept. Die Bedingungen in der Pflege sind besser geworden. Strompreispaket, Zukunftsfinanzierungsgesetz, Wachstumschancengesetz, den Digital Service Act, Fachkräftestrategie, Arbeit von morgen, Mindestlohn in der Altenpflege, was weiß ich, Klimaanpassung. Also es ist unfassbar viele Gesetze, die auf den Weg gebracht wurden. Also man muss schon sagen, und da packt man sich dann irgendwie auch an den Kopf, finde ich. Also trotz dieser Unstimmigkeiten und trotz dieser wirklich auch zermürbenden Streitereien in der Regierung, die wir ja auch alle mitbekommen haben, die waren auch ganz schön fleißig.
Also wir haben viele Gesetze und viele
Ja.
Verordnungen. Also das will ich, genau, also ich habe gerade mal mitgelesen und du hast ja eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt aus
Ja,
quasi vorgelesen.
Mini-Ausschnitt.
Du hast wirklich einen Mini-Ausschnitt. Also fleißig waren sie schon. Natürlich können wir jetzt auch mal die Frage stellen, welche von den Verordnungen und Gesetzen oder was auch immer wurden denn entrümpelt? Ist so,
Gute Frage.
Weißt
Ich bin ja in
du?
diesem Jahr umgezogen, deswegen ist Entrümpeln echt ein gutes Stichwort.
Also was wurde jetzt immer entrümpelt? Die Frage würde ich, da habe ich übrigens nicht viel drüber gefunden, weil diese Frage habe ich mir nämlich auch auf die Agenda geschrieben. Von was haben wir denn abgelassen? Was wurde denn weniger? Und das habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Ich meine, es mag ja sein, dass es stattgefunden hat, aber ich habe es nicht gemerkt oder ich habe es auch nicht gelesen.
Das ist alles im Bürokratieabbaugesetz. Da wird alles entrümpelt sein.
Ja, aber ich meine, schön, wenn wir vieles ordnen und auch eine Struktur reinbringen. Aber am Ende des Tages müssen wir uns, glaube ich, auch in Zukunft der Frage stellen, was braucht es denn eigentlich noch? Und wir stehen sowieso, und jetzt, ich will es nicht nochmal sagen, aber demografische Entwicklung und das Thema, dass zunehmend auch Arbeitskräfte das Arbeitsleben in großer Gruppe verlassen werden, wird uns unweigerlich gerade im Kontext auch des öffentlichen Sektors mit genau dieser Fragestellung beschäftigen müssen. Wir müssen entrümpeln, weil das, was wir im Prinzip haben in der im Regelungsausmaß und in der Tiefe und in der Intensität, das werden wir in Zukunft gar nicht mehr aufrechterhalten können, weil es einfach nicht mehr die Menschen gibt, die sich damit auch beschäftigen. Also wir müssen tatsächlich auch diesen Schritt machen. Und ich wechsle jetzt mal aus dieser Vogelperspektive in eine Froschperspektive hinein. Also ich mache ja viel auch, oder mein Team und ich, wir machen viele Projekte im öffentlichen Sektor. Und wenn du so Anträge schreibst oder wenn du diese Forschungsprogramme siehst und du schreibst Anträge, dann habe ich im Moment ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass es weniger Bürokratie ist. Und wir sind im Innovationskontext unterwegs. Das heißt, Bei uns steht auch immer ein offenes Ergebnis. Und wenn ich von Anfang an festlegen muss, wie bestimmte Kennzahlen auszusehen haben und ich nicht unbedingt weiß, ob ich genau das am Ende des Tages herausbekomme, weil ich natürlich innoviere. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich jetzt hier fröhlich, frei, einfach mal so rumdenken darf. Das wäre schön, aber am Ende des Tages denkst du dir, wenn du jeden Monat oder jedes Quartal einen Evaluationsbericht abgeben musst oder dich jedem Quartal oder jedem halben Jahr einem sogenannten Konsortium von Evaluatoren und Evaluatorinnen stellen musst, und du bist in einem derartigen Innovationsprojekt, dann läuft einfach schon viel Energie da rein. Also da würde ich mir wünschen, dass man da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen die Kirche im Dorf lassen würde.
Ja, also und das ist natürlich auch irgendwie wieder eine Herausforderung. Also ich glaube, der Wunsch nach, ich sage jetzt mal mit der großen Überschrift, einen etwas schlankeren Staat, ich glaube, das wünschen wir uns irgendwie alle, der aber eben nicht zu Lasten oder der zu Ungerechtigkeiten führen darf, ne? So, also viele Gesetze sind ja auch irgendwie sozusagen zum Schutz von Menschen, von Branchen, von was weiß ich. Also das ist sicherlich auch eine Balance, die es dann in Zukunft gilt zu beachten, ne? Schlanker auf der einen Seite, Entlastung, Entrümpelung auf der einen Seite, aber eben nicht sozusagen free floating, ne?
Ja, das ist schon klar. Weißt du, ich meine, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft. Also diese Grundkonstruktion unseres Gesellschaftsmodells, was sich dann logischerweise auch im Wirtschaftsmodell widerspiegelt, das sagt ja, das ist sozusagen, wir sind schon in einer freiheitlichen Grundordnung. Aber der Begriff sozial in diesem Kontext von Marktwirtschaft bedeutet auch, dass einfach auch Gruppierungen geschützt werden. Dass wir auch so etwas haben wie ein Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, denen es gut geht, die kümmern sich auch um diejenigen, denen es nicht so gut geht. Das ist ja auch ein Teil unserer DNA. Und natürlich ist das dann auch mit einer anderen Form von Schutzgesetzen verbunden, als beispielsweise in einem rein kapitalistischen System, wie wir das, wenn wir das mal in die USA übertragen, ne? Das ist einfach der Unterschied. Und wir sind damit in der Vergangenheit ja auch gar nicht schlecht gefahren. Ganz, um es mal deutlich zu sagen, wir sind damit eigentlich gut gefahren. Und wenn man das eben seit 1900 jetzt im Westen, 1949 und im Osten von Deutschland, ab dem Jahr 1990, aber auch dort in der sozialen Marktwirtschaft sind ja auch ganz bestimmte Werte drin, die sich auch in der DDR als wesentliche zentrale Werte auch gezeigt haben. Das ist ja im Prinzip, wenn man das mal so will, eigentlich eine ganz gute Form gewesen, auch danach weiterzulaufen. Aber ich finde, das gehört zu uns, das ist unsere DNA. Und da müssen wir dann tatsächlich auch genau diese kluge Mischung haben. Und das, worüber wir ja heute diskutieren, auch im Kontext von Bürokratieabbau, oder was kann man abbauen? Was muss man lassen? Dieser Aushandlungsprozess, das ist ja auch ein Aushandlungsprozess vor dem Hintergrund dieses Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells.
Genau, ja. Wo wir schon beim Thema Wirtschaft sind, du bist ja nun auch Ökonomin, und hast es vorhin auch schon angesprochen, diese Ambivalenz. Der DAX steigt jetzt gerade in dieser Stunde sozusagen auf 20.000. Gleichzeitig sprechen wir gerade von wirklich großen Krisen, also Volkswagen, ThyssenKrupp, Ford, Bosch, alle stecken in der massiven Krise, also gerade unsere deutsche Industrie, zum Teil aufgrund von Managementfehlern, zum Teil aufgrund von Rahmenbedingungen. Wir spüren sozusagen, dass da gerade auch die ja, von mir ja heiß geliebte Sozialpartnerschaft, weil ich finde, da geht es immer ums Gespräch, um gemeinsame Lösungen finden. Und das ist sozusagen immer das, was ich einfach so wichtig finde, dass die gerade echt ganz schön unter Druck steht und auf den Prüfstand gestellt wird. Gleichzeitig haben wir eben diesen immensen Fachkräftemangel in anderen Branchen dann wieder. Wie guckst du da als Ökonomin jetzt drauf, so auch als Fazit für dieses Jahr und als Ausblick für nächstes Jahr? Wie geht es da weiter? Also
Ja, also hab ein bisschen zusammengezuckt, ehrlich gesagt, als du gerade gesagt hast, Managementfehler. Und dann habe ich immer gedacht, Julia, nichts für ungut, aber das sind nicht unbedingt immer Managementfehler. Das sind auch Rahmenbedingungen. Und das sind teilweise auch Reaktionsmechanismen auf ganz bestimmte Rahmenbedingungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man gar keine Fehler macht, aber einfach unter Generalverdacht, die Geschäftsführungen der Unternehmen, die jetzt so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, die in Schieflage rannten, das finde ich irgendwie auch nicht fair, muss ich ganz offen sagen.
Nee, vielleicht lass mich das kurz erläutern, was ich damit dann vielleicht, was ich damit meine. Also es wird ja öffentlich, also es wird ja auch so beschrieben. Also ich meine vor allen Dingen schon die Tatsache, dass ja im Moment auch der Eindruck entsteht, dass man, und das ist, finde ich, schon die Aufgabe von Unternehmen, von Managern, von Dingen, von Menschen, die Wirtschaft voranbringen, zu gucken, wo sind Geschäftsfelder, die aussichtsreich sind, wie müssen wir das gestalten? Und dass wir da ja gerade sehen, also wenn wir uns aufs E-Auto einstellen wollen, dann ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Strategie, so teuer zu machen, dass eigentlich niemand sich das leisten kann. So werden wir den Markt nicht erobern. So. Und das, finde ich, ist dann schon, wenn jemand sich als Unternehmer oder als Innovator oder als auch Manager in der Industrie versteht, erwarte ich schon, dass so bestimmte Entwicklungen rechtzeitig aufgegriffen werden und kluge Strategien entwickelt werden. Und das Gefühl, finde ich, kommt man im Moment zumindest nicht in jeder Hinsicht.
Könnten wir jetzt einen eigenen
Ja.
Podcast rausmachen, wenn ich ganz ehrlich sein
Lass uns
soll?
das machen nächstes
Weil
Jahr.
am Ende des Tages bin ich jetzt so ein bisschen zusammengezuckt an der einen oder anderen Stelle, aber wie dem
Ja, ich
auch
glaube
sei.
das.
Aber wir müssen uns auch mal, da müssen wir in der Art und Weise der Kommunikation und auch des Austausches, dürfen wir nicht immer nur bei dieser ökonomischen Debatte nur Deutschland sehen, sondern wir müssen es auch ein bisschen weitermachen. Wir müssen es global
Ja.
betrachten, da dieses Land ein sehr exportabhängiges Land ist. Das heißt, wenn du einfach eine sehr starke Binnensicht auf dieses Thema hast und du hast einen Binnenmarkt, aber du hast relativ wenig Exporte, dann ist diese Sicht durchaus irgendwie verständlich. Wenn du aber eine Volkswirtschaft bist, die sehr stark exportabhängig ist und deinen wesentlichen ökonomischen Erfolg und damit auch den gesellschaftlichen Wohlstand sehr stark auch von diesen Art von Strömen auch die brauchst und davon auch abhängig bist, da musst du auch eine weltweite Sicht haben. Und da muss man jetzt auch mal schon sagen, warum neigen eine Reihe von Ländern im Moment zu extremen Protektionismus? Das gilt sowohl für China, das gilt aber genauso für die USA, um mal zwei Beispiele zu nehmen. Warum gehen die gerade total in diesen Protektionismus hinein? Weil es ihnen so gut geht? Das bedeutet jetzt nicht, also nach dem Motto, halbes Leid ist geteiltes Leid, so nach dem Motto, da ist das jetzt alles gar nicht so schlimm. Nein, aber es bedeutet, sich klarzumachen, es geht nicht nur uns so schlecht. Es ist
Nein, nee, nee,
eine
natürlich.
globale Thematik, dass im Moment aufgrund von einer ganzen Reihe von Veränderungen, sei es das Thema vierte industrielle Revolution, ich frage mich übrigens, warum wir diesen Begriff nicht mehr verwenden, sondern wir reden stattdessen, ich persönlich finde das mittlerweile aus so einer kleinen Verniedlichung, Digitalisierung und KI. Aber am Ende des Tages ist es die vierte industrielle Revolution und die ist immer mit massiven Veränderungen in ganz, ganz vielen Dimensionen verbunden. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Und das ist nicht nur ein nationales Thema, das ist ein globales Thema. Das ist Nummer eins. Dann haben wir das Thema demografische Entwicklung, das natürlich auch eine ganz zentrale Rolle spielt. Und zwar nicht nur in Deutschland. Also nehmen Sie mal, oder nehmen wir bitte die demografische Entwicklung in China. Da wird dir richtig Angst und Bange, wenn man sich das anschaut. Dann haben wir das Thema Klimaveränderungen, die zu in erheblichem Weise nicht nur aufgrund von ökonomischen Rahmenbedingungen zu Migrationsbewegungen führt. Ja, und da denkt doch nur an den amerikanischen Wahlkampf, den wir hatten und das, was insbesondere die Republikaner auf die Agenda gesetzt haben. Und das Ergebnis dieser Wahlen in USA, der amerikanischen Wahlen, ist ja auch deutlich eindeutiger ausgefallen, als wir das in Europa eigentlich gedacht haben, dass es ausfallen würde. So, also mit anderen Worten, da sind ganz, ganz unterschiedliche Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das bedeutet, sich dessen klar zu machen und dann zu überlegen, wie stelle ich ein Land auch auf? Und ich finde diese Idee, eine konzertierte Aktion zu machen, und zwar in der gleichen, ich will nicht sagen Logik, man sollte vergangene Instrumente nicht unbedingt in die Zukunft transportieren, das ist nicht unbedingt sinnvoll, aber man kann aus der Vergangenheit positiv wie negativ lernen. Und in dieser Thematik, die wir Anfang der 2000er hatten, als Schröder diese Thematik Agenda 2010 da ging es uns ja auch ziemlich dreckig, muss man ganz klar sagen. einfach daraus an Positiven zu lernen und zu sagen, okay, wie können wir dieses Land in den nächsten 2 bis 3 Jahren so aufstellen, dass wir wirklich tatsächlich sehr positive Hebel identifizieren und entwickeln, mit denen wir auch wieder mit im Spiel sind. Denn eins muss man auch mal ganz klar sagen, bei all dieser Thematik, die diskutiert wird, so nach dem Motto, brauchen wir wirklich ein Wachstum? Doch, das brauchen wir. Wir brauchen ein Wachstum in diesem Land, um uns alleine diese demografische Entwicklung leisten zu
Aber
können.
ein grünes Wachstum.
Ja, was auch immer für ein Wachstum, aber wir brauchen ein Wachstum, weil ansonsten kannst du dir diese Demografie nicht leisten. Wenn du in den nächsten Jahren so viele Menschen hast, die in Rente gehen, dann werden diese Rentenzahlungen nicht mehr durch den Generationenvertrag der Rentenversicherung voll finanziert werden. Das tun sie heute schon nicht. Und das wird immer, immer weniger in der Relation sein, sondern damit einfach so viele Babyboomer eine Rente kriegen, braucht es tatsächlich Zuschüsse aus dem Staatshaushalt. Und der Staatshaushalt ist gespeist durch Steuereinnahmen. Und die Steuereinnahmen sind dadurch gespeist, dass wir eine gut funktionierende Wirtschaft haben, gute Arbeitsplätze haben, die dann auch Einkommen an die Bürger und Bürgerinnen ausstatten, die dann wiederum Steuern zahlen. Und damit ist quasi dieser Staatshaushalt gut gefüllt. Und daraus können wir uns dann leisten, diese Demografie auch zu bedienen, in Anführungsstrichen. So, und gleichzeitig müssen wir natürlich auch in die Rahmenbedingungen investieren. Wir müssen in alle möglichen Infrastrukturen investieren. Wir müssen in Bildung investieren. Wir müssen in die ÖPNV investieren. Wir müssen in IT und Digitalisierung investieren. Wir müssen immer und immer investieren. Das heißt, wir haben einen großen Investitionsthema und das muss auch gleichbleibend sein. Und gleichzeitig müssen wir Millionen Babyboomer finanzieren. Denn eins ist klar, wenn wir eine Babyboomer-Generation haben, die unter massiver Altersarmut leidet oder eine Polarisierung haben, ein paar von denen werden sicherlich auch ziemlich vermögend sein, aber es gibt eben auch eine wachsende Gruppe, die ist das eben nicht, dann ist das eine zutiefst frustrierte, enttäuschte Gruppe, die logischerweise das auch irgendwie zum Ausdruck bringen will. Und ich meine, was Bild gibt es eigentlich für ein Bild, wenn man eine hohe Altersarmut hat?
Ich finde, bei dem Thema Investitionen, ich finde das total gut, wenn wir auch mal nicht einer Meinung sind. Aber ich finde, gerade bei dem Thema Investitionen sieht man es ja. Und du hast die Felder ja auch gerade alle aufgezählt. Bildung, ich sage jetzt mal Infrastruktur, all das. Da ist in der Vergangenheit ja irgendwie zu wenig passiert. Und genau da hätte ja mehr passieren müssen. Also ich meine, der Zustand, in dem meine heißgeliebte Bahn gerade ist, der tut mir echt weh. So, und das hat auch mit Arroganz zu tun, das hat auch mit Fehleinschätzung zu tun, das hat auch mit der Frage zu tun, was für eine Gesellschaft, was für eine mobile Gesellschaft wollen wir eigentlich in Zukunft sein? Wollen wir irgendwie, dass möglichst viele auch angeschlossen sind an das Mobilitätsnetz? Das ist so das eine, wo ich schon sage, also hätte man vielleicht auch schon vorher drauf kommen können, dass es schlau ist, irgendwie da zu investieren und vielleicht andere Entscheidungen zu treffen, sowohl politisch als auch auf der Management-Ebene. Und dann nochmal so zum Thema E-Mobilität. Also ich sehe noch Bilder von vor ein paar Jahren, wo irgendwie alle Automobilhersteller auf der großen Autoshow in Shanghai irgendwie rumlaufen und die Deutschen so ein bisschen witzeln über, haha, das ist ja lustig, was es da für chinesische Autos gibt. Die sehen ja komisch aus, hahaha. So, ne? Und jetzt sind es die chinesischen E-Autos, die für mehr Menschen sozusagen bezahlbar sind. In China fahren fast alle irgendwelche E-Autos. Also ich finde, das sind schon Sachen, die kamen jetzt nicht ganz plötzlich. Und man hätte sich strategisch auch anders auf bestimmte Sachen einstellen können. Aber du hast natürlich auch, also es geht jetzt auch nicht um Recht haben. Ich wollte es nur noch mal
Nein, 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 du, ja, absolut. Und wir haben natürlich in den 2010ern, das wissen wir heute, auch auf Substanz gelebt. Und also wir hatten in dieser Zeit auch einen noch nie dagewesenen Wohlstand. Und nach diesen harten Jahren 2008, 2010, die ja auch, es war ja eine wirklich Disruption, die 2008 eigentlich die meisten von uns getroffen hat. Und da war ja nicht, also wenn man sich, erinnert man sich doch bitte mal an 2008, ne, an diesen September, an die Lehman-Pleite, die da hingelegt wurde und was das alles ausgelöst hat. Da war doch alles irgendwie in Schockstarre und das war weltweit. Und
Absolut,
2020, 12 Jahre später mit der Pandemie, ich meine, und in diesen 2010er, da haben wir es uns einfach mal gut gehen lassen. Und da haben wir mal gedacht, Mensch, guck mal, jetzt, das war doch alles auch so, lass uns doch einfach jetzt mal das Leben genießen. Und das haben wir doch alle gemacht. Und wir haben uns dabei eigentlich ganz gut wohlgefühlt. Und wenn da einer um die Ecke gekommen wäre und hätte gesagt, also mal ganz ernsthaft, wir müssen jetzt mal hier innehalten, ne? Uns geht es gerade besonders gut, aber wir müssen jetzt mal komplett über unsere Produkte nachdenken, dann sagst du dir, die laufen gerade super. Dann sagst du, und dann sagst, nee, nee, also wir müssen das jetzt mal im Blick haben und im Übrigen, auch in der Bahn, ne, müssen wir jetzt mal investieren. Da hätten wir doch die meisten von uns gesagt, kannst du nicht einfach jetzt mal ein paar Jahre Ruhe geben? Ich will jetzt einfach mal das hier genießen.
Guck
Natürlich
mal,
ist das
Jutta.
ökonomisch gesehen falsch und das ist politisch auch, aber ist es doch auch so menschlich.
Ja, total. Aber genau in dieser Zeit hätte da nicht auch die Chance gelegen zu sagen, also ich meine, ich komme jetzt auf das Umweltthema, weil das sind ja auch unsere Rahmenbedingungen. Also ich bin Jahrgang 73. 1972 sind die Grenzen des Wachstums veröffentlicht worden, ne? So, und wir hätten uns so lange darauf einstellen können, sozusagen einen positiven Umgang mit den abnehmenden Ressourcen zu finden. Und sind nicht gerade die Jahre, wo es uns gut geht, eine Möglichkeit, ein positives Bild für die Zukunft zu entwerfen, aus einer Kraft heraus zu sagen, so, hey, wir sind total stark und die Rahmenbedingungen werden sich verändern und die Dinge müssen auf den Weg gebracht werden. Aber hey, wir sind voller Kraft und können das. Ist das nicht, also das ist doch eine viel bessere kommunikative Ausgangsposition als so, oh Gott, jetzt ist alles total scheiße, uns bricht alles über den Kopf zusammen und jetzt müssen wir an den entscheidenden Stellschrauben drehen.
Ja, aber so sind wir doch. Ich meine, das ist doch ein Kulturmerkmal von, ich nicht nur von Deutschland, von auch anderen Ländern. Wir lieben es, Unsicherheit zu vermeiden. Für uns sind Veränderungen erst einmal ein Risiko, denn eine Chance. Ich meine, da gibt es genug internationale, interkulturelle Studien, die einfach Länder nach bestimmten Parametern auch untersuchen und das irgendwie seit 55 oder 60 Jahren. Und da gibt es wirklich große Zeitreisen. Und wenn du dann im Prinzip mal wir nehmen jetzt mal den Fokus Deutschland nimmst, ne? Dann siehst du, dass das ein unglaublicher hoher Wert der Unsicherheitsvermeidung ist. Das heißt, wenn es gut läuft, dann sind wir eigentlich mal, dann lass mich bitte mit Veränderungen in Frieden. Und wir kommen vor allen Dingen ins Tun und das ist eine wirkliche Stärke von uns. Wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dann kommen wir richtig ins Tun und dann sind wir super konsequent. Dann entwickeln wir übrigens auch eine eigene Dynamik in dieser Thematik. Aber das ist ein
Ich bin
typisches
gespannt.
Element, das ist ein typisches Element aus diesem unsicherheitsvermeidend. Wenn du etwas misst mit einem geringen Wert von Unsicherheitsvermeidung, dann würdest du Veränderungen vor allen Dingen auch als Chance begreifen. Und das zeichnet sich zum Beispiel Länder aus, die in ihrer Geschichte auch so ihr Land erschlossen haben. Die sind einfach mal ins Blaue hinein und haben geguckt, mal gucken, was da auf uns zukommt, ne? Das ist übrigens auch der Unterschied in diesen ganzen Untersuchungen zwischen Kanada und USA. USA beispielsweise, die haben ihr Land erschlossen, die sind einfach losgelaufen und haben gesagt, gucken, was da passiert. Das ist heute Teil ihrer DNA. Die Kanadier und die also Kanadierinnen und Kanadier, also genderorientiert, ne, haben erstmal die Mounties vorgeschickt und haben gesagt, pass mal auf, guckt mal, was da ist und dann macht ihr mal für uns einen wunderbaren Weg und dann kommen wir, der Rest kommt dann hinterher. Da siehst du das auch. Das heißt, der Wert der Unsicherheitsvermeidung ist bei Kanada höher als bei den USA. Und wir in Europa neigen sowieso dazu, aufgrund unserer wirklichen ganz, ganz langen Geschichte, wir sind eher so diejenigen mit diesen hohen Werten. Und das erklärt unter anderem auch zumindest Teile des
Das
Mindsets,
stimmt.
damit umzugehen. Jetzt ist das natürlich schon auch dann in diesem Kontext ist das durchaus ein Wettbewerbsnachteil, alleine aus diesem Mindset heraus, wenn du in einer globalen Wettbewerbswirtschaft unterwegs bist, dann ist das in dem Moment natürlich, bist du ein bisschen langsamer. Und da sind die anderen schon 5 Etagen weiter, da bist du da unten im Erdgeschoss noch und analysierst. Aber
Nun wird es auch
dann
nicht einfacher, wenn, Entschuldigung.
Hast du in der Analyse eine Treppe oder einen Aufzug entwickelt, der dich dann hoffentlich ziemlich nach oben, da sind die anderen noch in ihrer Treppe unterwegs, da fliegst du an ihnen vorbei. Das wäre das Optimum. Ich bin nur nicht sicher, ob das heute noch funktioniert. Aber das war in der Tat in der Vergangenheit häufig, ist es dann doch noch gut ausgegangen. Ja,
Ich
das
bin
sind dann
gespannt
auch
auf
die
unseren
ersten.
Jahresrückblick
Ich
2025
auch.
oder
Ich auch.
weil also wir haben ja also wir sind ja jetzt gerade auch schon bei den Rahmenbedingungen, die sozusagen sich auch auftun, die sich in diesem Jahr angekündigt haben. Es war, du hast das Thema vorhin schon angesprochen, internationale Konflikte haben sich massiv verschärft. Der Krieg gegen die Ukraine geht ins dritte Jahr. Wir haben es inzwischen mit Einsatz von nordkoreanischen Soldaten zu tun, mit Einsatz von Langstreckenwaffen. Der Nahostkonflikt breitet sich immer mehr aus. Gerade heute auch wieder die Waffenruhe mit dem Libanon hält auch nicht. Iran ist involviert. Wir haben internationale Haftbefehle gegen Netanyahu. Schweden ist inzwischen NATO-Mitglied. Also die Krisen verschärfen sich. Wir haben es ab Januar mit einem Trump als Präsidenten zu tun. Muss man ja auch noch mal immer sagen, wie erstaunlich es dann doch ist, dass ein verurteilter Straftäter überhaupt Präsidentschaftskandidat werden kann. Wir wissen überhaupt nicht, was da kommt. Sein Kabinett, das er aufgestellt hat, das hinterlässt Schaudern, wenn man sich da die ein oder andere Person anguckt. Und wir haben es natürlich auch mit einem zunehmend, immer weiter zunehmenden Klimawandel, Katastrophe zu tun. Das 1,5-Grad-Ziel ist längst sowieso schon gerissen. Das 2-Grad-Ziel wahrscheinlich auch schon. Wir haben Umweltkatastrophen in diesem Jahr gehabt. Ich denke jetzt mal jüngst nur an Spanien, aber auch ganz viele Hurricanes in USA, Überschwemmungen. Also eigentlich Zeichen, die uns sagen sollten, also das ist jetzt überhaupt keine Frage mehr, was da los ist. Und ja, das sind die Rahmenbedingungen fürs nächste Jahr. Das sind auch die Rahmenbedingungen für eine neue Regierung, die es bei uns geben wird und die es vermutlich auch noch in anderen europäischen Ländern geben wird. Ja.
Du das machst, also diese Auflistung, die du da gerade hattest, die macht mich jetzt wirklich depressiv. Also, und ich,
Oh, Entschuldigung, das
nein,
wollte ich nicht.
das mal, aber weißt du, in der Vorbereitung des heutigen Podcasts habe ich auch, nachdem ich diese Liste ja auch hatte und auch da mich beteiligt habe an dieser Liste, habe ich irgendwann mal gedacht, gibt es eigentlich mal eine Liste mit positiven Ereignissen?
Ja.
Und das ist gerade so, da ist gerade wieder hochgekommen. Da habe ich mir so gedacht, sag mal, was ist eigentlich positiv passiert in diesem Jahr? Was kannst du für Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember sagen? Was ist da positiv gelaufen? Und dann habe ich auch mal das Internet irgendwie, habe ich mal recherchiert, so nach dem Motto, gibt es positive Ereignisse im Jahre 2024? Werfen wir doch mal eine Liste raus. Du, das ist richtig, richtig wenig gewesen. Und ich sage mal, um auch jetzt diesen Herausforderungen anzugehen, da glaube ich, ist das jetzt nicht so sinn, also es ist schon sinnvoll, das zum Thema zu machen. Also bitte nicht verschweigen. Ich meine, es sind Herausforderungen, die wir machen müssen. Aber lassen sich diese Herausforderungen nicht auch besser angehen, wenn wir auch mal positive Sachen haben, und uns nicht so nur durch diese negativen Sachen runterzuziehen? Ich meine, jeden Morgen gucke ich in meine Nachrichten-Apps und gucke an, was in der Nacht passiert ist, damit ich auf jeden Fall auf der Höhe des Balles bin. Und ich lese nur schlechte Sachen. Nur.
Ja.
Und das zieht mich gleich morgens schon runter. Wäre das nicht einfach mal eine Maßnahme, dass man auch mal positive Dinge formuliert und auch mal in Erinnerung ruft, was alles ganz gut funktioniert hat? Und dass wir
Das finde
da
ich
auch.
total.
Und das finde ich, ehrlich gesagt, das hilft doch auch. Und ich meine, mit einer ein bisschen ausgeglicheneren Grundstimmung, ohne Dinge einfach auszublenden, bitte nicht falsch verstehen. Aber lässt sich doch ehrlich gesagt diese Zukunft besser gestalten, als wenn ich tatsächlich permanent da unten runtergezogen werde und irgendwie im Tal der Tränen unterwegs bin.
Aber weißt du, was mich dann irgendwie, also angesichts dessen, und ich habe das ja jetzt absichtlich auch so formuliert, was mir dann Mut macht und an manchen Tagen mehr, an manchen weniger ist, dass natürlich genau solche, ich sage es jetzt mal, Herausforderungen auch wie zum Beispiel Trump in USA. Also mir schaudert es wirklich bei dem Gedanken. Auf der anderen Seite ist es auch, wir müssen uns unserer Werte bewusster werden. Also wir in Deutschland, wir in Europa, wir müssen eine andere Stärke gewinnen. Ich meine, das wurde auch schon seit Jahren gesagt, das wurde auch schon zur ersten Trump-Zeit gesagt, aber da ist er ja auch noch so ein bisschen weniger vorbereitet irgendwie auch in diese Präsidentschaft gegangen. Das wird dieses Mal anders sein. Und ich glaube einfach, dass es uns zu einer vielleicht stärkeren Selbstvergewisserung hilft. bestimmte Entscheidungen innerhalb von Deutschland, also es ist meine Hoffnung, innerhalb von Europa anders zu treffen, um anderes Selbstbewusstsein vielleicht auch zu entwickeln. Und was mich halt auch immer wieder zuversichtlich stimmt, das sind eben solche Sachen wie, dass es Menschen gibt, die Dinge tun. Also, dass es Menschen gibt, die zu Hunderttausenden im Januar auf die Straße gegangen sind. Also gut, das ist jetzt, hat sich nicht durchs Jahr weitergezogen, aber das finde ich auch nachvollziehbar. Also, dass es irgendwie Menschen gibt, die in bestimmten Branchen irgendwas voranbringen. Dass es Menschen gibt, die irgendwie sich ganz klar für Menschenrechte einsetzen. Also wie zum Beispiel, mir fällt jetzt als erstes natürlich wieder an die großartige Düsen Tekkal. Das sind immer Menschen, die irgendwie Dinge voranbringen, die einem Mut machen, dem man sich anschließen kann. Es gibt immer mehr Menschen, die sich zu Wort melden. Also ja, sich für Dinge einsetzen und das kundtun. Also das ist natürlich dann auch wieder das Positive bei allem Negativen, was die sozialen Medien auch natürlich mit sich bringen. Und das haben wir ja auch in diesem Jahr erlebt, Hass und Hetze und was weiß ich was alles. Aber es ist eben auch ein Ort, wo gute Dinge vorangetrieben werden können. Also wo sich Menschen für irgendwas einsetzen und es ist sofort irgendwie einen großen Verbreitungsgrad hat, ne? So, also tolle Erfindung. Also all das sind so Sachen, wo ich denke, die stimmen mich dann auch wieder zuversichtlich. Ich weiß nicht, was dich zuversichtlich stimmt.
Also, was mich zufällt, ich bin ja im Grundoptimist, ne? Ich denke immer, es gibt auch so Zyklen. Was mich zuversichtlich stimmt, ist, und das hat, glaube ich, jetzt auch was mit meinem Alter zu tun. Dass ich einfach schon ein paar von diesen Zyklen mitgemacht habe. Und ich finde, also nach jedem Tal kommt immer wieder ein Aufstieg. Und das wird hier auch genauso gehen. Und ich habe gerade in meiner Familie einen Todesfall. Und wir lösen jetzt in Zukunft auch einen Haushalt auf. Und wir finden dort ganz viele unterschiedliche Dokumente und Papiere und unter anderem auch Briefe. Und das sind Briefe, die sind 50 Jahre alt. Und es sind aber Briefe geschrieben in einem wirtschaftlichen Kontext. Also während man heute zum Beispiel einen Podcast macht, hat man früher Briefe dazu geschrieben, ne? Also man hat sich ausgetauscht und hat so die Gedanken, die man zu gesellschaftlichen Entwicklungen, wirtschaftlichen Entwicklungen hat, hat man zu Papier gebracht in Form eines Briefes. Und die lese ich gerade, beziehungsweise ich gucke sie mir an. Und das ist so interessant. Und ehrlich gesagt, ich habe ein Déjà-vu nach dem anderen. Ich denke immer nur, hallo, das hätte ich auch heute sein können. Das ist ganz spannend. Also das heißt, das, was die Menschen damals zu Papier gebracht haben, ihre Gedanken dazu, so wie sie ihre Umwelt wahrnehmen, das hat unglaubliche Parallelitäten. Und das macht mich übrigens dann auch zuversichtlich, weil aus der Geschichte, wenn wir jetzt mal zurückgucken, dann sehen wir, oh, da gab es auch gute Zeiten dann dazwischen, ne? Und da gab es mal wieder turbulente Zeiten und da gab es mal wieder gute Zeiten. Und das macht mich zuversichtlich, dass wir am Ende des Tages schon auch wieder Licht am Ende des Tunnels sehen, dass es dann auch wieder Entwicklungen gibt als solches. Das, was anders ist im Vergleich zu dem, was ich dort lese, ist die Transparenz. Nämlich die Transparenz und auch die damit verbundene Geschwindigkeit. Wir kriegen einfach alles in Echtzeit mit. Wir gucken heute und können heute anders oder mit einer viel größeren Intensität in bestimmte Dinge reinschauen, weil diese Informationen darüber einfach verfügbar sind. Und das war eben vor 50 Jahren nicht so. Da waren einfach diese Informationsquellen, die waren eben nicht so da. Da gab es eben auch noch Informationshoheiten. In einem ganz erheblichen Ausmaß. Und das gibt es heute so nicht mehr. So gesehen ist natürlich dadurch, dass wir alles in Echtzeit miterleben und alles auch irgendwie, einfach manchmal haben wir das Gefühl, es ist too much information. Das hast du vor 50 Jahren übrigens niemals gehört, dass mal irgendwas too much information war. Da war es immer viel zu wenig information. Das ist natürlich auch eine Besonderheit der heutigen Zeit.
Da war manchmal die Tageszeitung dicker als an einem anderen Tag. Und dann, oh Mensch, heute ist aber die Tageszeitung dick. Ja.
Ja,
Und heute ist sie aber dünn.
und ich kann mich noch erinnern, wie man sich, also da kann ich mich persönlich auch dran erinnern, wie man sich aufgeregt hat, dass einem eine Information vorenthalten wird. Und heute sagst du dir manchmal, oh, das ist aber jetzt ein bisschen viel. Könnten wir das vielleicht mal auf das Wesentliche herunterdampfen? Und was eben auch ein wichtiges Thema ist, heute auch noch zu entscheiden, ist das Fake News, ist das kein Fake News. Ich will damit nicht sagen, dass vor 50 Jahren keine Fake News waren. Ich bin
Nee,
dadurch, dass
aber
wir dort
das,
eine andere Infohoheit hatten, kann das
ja.
durchaus sein, dass das eine andere Manipulation war,
Ja.
die heute durch die Transparenz natürlich sich auch in gewisser Weise wieder aufwiegen kann.
Absolut.
Aber, ne?
Ja. Also, wo wir jetzt gerade über schöne Sachen reden, also eine Sache, die hat mich wirklich jetzt auch gerade in den letzten Tagen echt berührt, obwohl ich jetzt überhaupt keinen so persönlichen Anknüpfungspunkt habe. Und das ist die Wiedereröffnung von Notre Dame. Und ich finde, die ist so ein bisschen auch so symbolhaft für, ich meine, die ist vor 5 Jahren und ich meine, wir erinnern uns irgendwie an die Bilder. Also mir kommt es dann auch wieder, boah, das ist 5 Jahre her, krass. Aber die Bilder, die waren ja wirklich, also egal, ob man schon mal da gewesen ist oder nicht, finde ich, hat einen das berührt und irgendwie erschüttert. Also ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen. Jetzt rede ich über eine Kirche und ich weiß natürlich, dass es Kriege gibt, die viel erschüttern. Also ich möchte das jetzt nicht, dass das irgendwie gewichtet wird. Aber es waren Bilder, die einen berührt haben. Und alleine, also ich meine die Symbolik, die darin liegt, diese Tatsache, dass es möglich war, innerhalb von 5 Jahren dieses Ding aufzubauen. Und das lag natürlich nur daran, dass so ein Präsident das unbedingt wollte, Dinge, die normalerweise Auflagen gewesen wären, Bürokratie, Stichwort, zum Teil außer Kraft gesetzt hat und gesagt hat, so, ich will das unbedingt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, und mich hat das sehr berührt, jetzt irgendwie so diese fertige Kirche da irgendwie wieder zu sehen. Nicht, weil es eine Kirche ist, sondern weil ich denke, wenn man Dinge will und irgendwie guckt, dann ist es auch möglich. Und ich glaube, sich auf dieses manchmal wieder bewusst zu werden, was wollen wir wirklich? So. Und welche Wege müssen wir dann gehen, so wie du vorhin gesagt hast, auch mal irgendwie voranschreiten, und vielleicht auch bestimmte Dinge außer Kraft setzen, weil es vielleicht auch gerade nicht passend ist. Also, ja.
Ja, du, das ist ein wunderbares Schlusswort.
Weiß ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Schlusswort, weil wir müssen Schluss machen.
Ja, aber das passt wunderbar. Ja.
Jutta.
Ja.
Es war ein schönes Jahr mit dir.
Gleichfalls. Und es
Nächstes
geht
Jahr hören
eben,
wir uns
geht's,
öfter mal wieder.
genau, und nächstes Jahr geht es gleich weiter.
Geht's gleich weiter, genau. Wir haben schon einen Plan.
So ist es.
Auf jeden Fall wünschen wir all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Weihnachtszeit, vielleicht auch eine, in der man trotz Wahlkampf und allem drumherum ein bisschen zur Ruhe kommen kann, sich auf das Wesentliche besinnen kann. Und das sind Gesundheit, Frieden und die Menschen, die wir lieb haben. Ich hoffe, da gibt es genug Momente für alle. Bleibt alle gesund. Jutta, ich
Ja,
umarme dich virtuell und freue mich auf unser Wiedersehen.
das tue ich auch. Und ich wünsche auch allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine schöne Adventszeit und ein gutes, gutes neues Jahr. Und wir werden uns in 2025 hoffentlich wiederhören.
Auf jeden
Danke.
Fall. Mach's gut, Jutta. Alles
Tschüss.
Liebe. Tschüss.
Tschüss.